Herzlich willkommen zu Teil 5 von unserer Hebräer-Reihe. Und ist eigentlich der letzte Teil schon von dem ersten Block vom Hebräer. Wir haben ja schon durchgenommen Kapitel 1 bis Kapitel 5. Und ich kann euch schon voraussagen, prophezeien, ja, dass wir dann Anfang nächstes Jahr die letzten Kapitel durchnehmen. Aber vorerst mal machen wir eine Pause. Heute ist der letzte Teil noch, Teil 5 von Hebräer. Und ihr dürft gerne mal mit mir aufschlagen, Hebräer Kapitel 6. In diesem Kapitel schreibt der Autor über Jesus, der bessere Glaube. Warum der bessere Glaube? Das werde ich in Kürze erwähnen und erklären. Wir haben in den letzten Einheiten schon gehört, dass die Christen damals, die Judenchristen, das war ungefähr so 65, 66 nach Christus, sie waren sehr bedrängt von ihren eigenen Glaubensgenossen, die eben Juden waren. Und sie waren geneigt, wankelmütig zu werden und diesen neuen Glauben oder diesen Glauben an Jesus Christus aufzugeben. Sie waren in der Gefahr abzudriften und eben Jesus zu verlassen. Und wir haben auch schon gehört, dass für uns das irgendwie nicht ganz so nachvollziehbar ist, weil wir eben mit Tempel, mit Hohepriester und mit diesen Dingen nicht viel anfangen können. Und deshalb ist es gut, wenn wir den Hebräer verstehen und auch das Alte Testament verstehen. Es geht nämlich um Dinge, die für die Juden so wichtig waren. Es muss uns bewusst sein, das waren Dinge, die eben sichtbar waren. Da war der Tempel vor ihnen, dieses Prachtgebäude, das Herodes noch verschönert hat, mit Gold, und es hat geglänzt, und für die Juden war das ist der Ort, wo wir kommen, um zu opfern, wo wir kommen, um in die Gegenwart Gottes zu treten. Das ist der Ort. Und jetzt wird ihnen das einfach so weggenommen. Und sie sollen jetzt einem unsichtbaren Rabbi folgen. Das ist schon ein Riesenunterschied. Da waren die Opferdienste, da war der Priester. Sie haben ihn gesehen und er hat mit ihnen, ist ihnen diesen Gottesdienst durchgegangen und sie konnten alles sehen. Ja. Und jetzt einem unsichtbaren Rabbi folgen? Klar, er war auferstanden und sie hatten ihn auch gesehen, aber er ist jetzt weg und diese neue Gruppe der Christen, dieser neue Weg ist entstanden, eine Minderheit eher. Und jetzt werden sie auch noch verfolgt und bedrängt. Ist eigentlich verständlich, dass sie jetzt wankelmütig werden und so überlegen, sollen wir nicht wieder zurück zu diesem mächtigen, diesem mächtigen Glauben von damals, durch Mose gegeben von Gott? Und jetzt eben sagt der Hebräerschreiber, Jesus, der bessere Glaube. Wieso der bessere Glaube, wo wir doch die Dinge so vor uns haben, sichtbar? Ich kam unlängst mit jemandem ins Gespräch und da ging es um Weltuntergangsstimmung und was wir alles tun sollten und verschiedene Themen. Und ich habe der Person dann gesagt, weißt du, ich habe Vertrauen in Gott, dass er die Dinge lenkt. Und das kann ich Gott abgeben. Da brauche ich keine Angst zu haben. Dann sagt die Person, ja, aber ich sehe Gott nicht. Ja, das verstehe ich. Ja, da kommen wir in dieses Dilemma, dieses Problem, das wir haben. Wir sehen Gott nicht. Wie kann ich ihm vertrauen? Das ist der Glaube. Und ich möchte vorausschicken, Hebräer Kapitel 11, Vers 1, wo der Glaube erklärt wird. Es ist immer wieder gut, das ins Gedächtnis zu rufen. Der Glaube stützt sich auf die Dinge, auf die man hofft, und ist das Überzeugtsein von Tatsachen, eine gewisse Zuversicht, die nicht mit bloßem Auge sichtbar sind. Durch diesen Glauben begreifen wir, dass die Weltdimensionen durch das kraftvolle Wort Gottes ins Sein gerufen wurden, sodass das, was man sehen kann, nicht aus materiell greifbaren Dingen heraus entstanden ist, sondern aus dem Unsichtbaren. Das ist der Glaube. Es ist gut, wenn wir das greifen können. Jesus Er kam aus dem Jenseits, aus dem Unsichtbaren, für uns eben unsichtbar. Und er kennt Gottes Wirklichkeit. Und er kommt und er sagt zu Thomas, der eben auch sehen möchte, selig sind, die nicht sehen und doch glauben. Und ich denke, wir alle sind in dieser Position, dass wir Dinge erkennen und auch greifen können im Glauben. Ja, es macht Sinn. Und das sah der Schreiber, der Hebräer, sich veranlasst, diese Judenchristen zu ermutigen, eben am Glauben festzuhalten und zu wissen eben, wir wollen nicht abdriften, sondern wir wollen Jesus weiter nachfolgen. Er ist der bessere Glaube. Warum eigentlich der bessere? Und was ist mit den anderen Religionen? Was ist eben mit dem Judentum, mit dem, was wir sehen? Wenn Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Das wird heute auch angegriffen, in Frage gestellt. Ist das nicht ein bisschen exklusiv und angreifend den anderen gegenüber? Ist es nicht Arroganz, wenn Christen behaupten, das ist der einzige Weg? Und da kommt man manchmal mit Leuten auch ins Gespräch. Eigentlich ist es ganz einfach. Wenn jemand das Gesetz bricht, ein Verbrecher wird, dann ist es logisch, dass diese Schuld bezahlt werden muss irgendwie. Er muss vor Gericht kommen. Und genauso in unserem Verhältnis mit Gott. Wir sind von Gott weggelaufen, wir sind schuldig geworden, jeder Mensch weiß das. Und jemand muss diese Schuld büßen, muss diese Schuld tragen. Und wer kann das tun? Und alle Religionen haben dieses Anliegen, Gott zu gefallen, irgendwie durch Opfer, durch gute Werke, durch unser Anstrengen, eben durch Liebsein vielleicht. Aber wir merken, wir erreichen diese Vergebung nicht so. Wir können mit unseren guten Taten oder Werke können wir nicht Gottes Vergebung verdienen oder erlangen oder irgendwie zurückzahlen oder so. Das geht nicht. Das ist ein Geschenk. Und deshalb eigentlich ganz einfach und logisch. Jesus, der ohne Schuld ist, er nimmt meine Schuld auf sich. Deshalb der einzige Weg. Und er büßt meine Schuld. Das Gericht nimmt er auf sich. Und dadurch kann ich frei sein. Das schafft niemand anders. Gott selber kommt in diese Welt. Das ist aber ganz logisch, einfach eigentlich. Ja? Deshalb ist es der einzige Weg und deshalb sollte die Botschaft auch hinaus zu den Menschen, dass sie dadurch eben frei werden. Wir lesen aus Hebräer Kapitel 6 und während dem Lesen werden wir erkennen, dass der Glaube, wir sollen im Glauben reifen. Erstens einmal der erste Abschnitt. Und beim mittleren Abschnitt, da geht es darum, im Glauben standzuhalten, dass wir weitergehen im Glauben und drittens im Glauben geduldig sein. Hebräer Kapitel 6. Darum wollen wir den Anfang der Lehre Christi jetzt lassen und uns der vollen Reife zuwenden, indem wir nicht erneut den Grund legen mit der Buße von toten Werken, mit dem Glauben an Gott, mit der Lehre von Taufen, vom Händeauflegen, von der Auferstehung der Toten und vom ewigen Gericht. Das werden wir auch tun, wenn Gott es zulässt. Denn es ist unmöglich, diejenigen, die einmal erleuchtet worden sind, die himmlische Gabe geschmeckt haben und des Heiligen Geistes teilhaftig geworden sind, die das gute Wort Gottes und die Kräfte der zukünftigen Welt geschmeckt haben, und doch abgefallen sind, erneut zur Umkehr zu bewegen, weil sie für sich selbst den Sohn Gottes noch einmal kreuzigen und öffentlich zum Gespött machen. Denn die Erde, die den Regen trinkt, der oft über sie kommt und nützliches Kraut hervorbringt für die, die sie bebauen, empfängt Segen von Gott. Wenn sie aber Dornen und Disteln trägt, ist sie wertlos und dem Fluch nahe, dessen Ende zur Verbrennung führt. Geliebte, wir sind aber noch von euch eines Besseren überzeugt und dessen, was zum Heil gehört, obwohl wir so reden. Denn Gott ist nicht ungerecht, dass er euer Tun und eure Liebeswerke vergäße, die ihr für seinen Namen bewiesen habt, indem ihr den Heiligen dientet und noch dient. Wir wünschen aber, dass jeder von euch denselben Eifer beweist, zur vollen Gewissheit der Hoffnung bis ans Ende. damit ihr nicht träge werdet, sondern Nachahmer derer, die durch Glauben und Geduld die Verheißungen erben. Denn als Gott dem Abraham die Verheißung gab, schwor er, weil er bei keinem Größeren schwören konnte, bei sich selbst und sagte: Sei sicher, ich will dich reichlich segnen und mehren. Und so wartete er mit Geduld und erlangte die Verheißung. Menschen schwören ja bei einem Größeren und der Eid dient ihnen zur Bekräftigung und macht aller Widerrede ein Ende. Darum hat Gott, als er den Erben der Verheißung noch überzeugender beweisen wollte, dass sein Ratschluss nicht wankt, sich mit einem Eid verbirgt, damit wir durch zwei Stücke, die nicht wanken, denn es ist unmöglich, dass Gott lügt, einen starken Trost hätten, die wir Zuflucht dazu genommen haben, an der angebotenen Hoffnung festzuhalten. Diese haben wir als einen sicheren und festen Anker der Seele, der auch hineinreicht bis ins Innerste, hinter den Vorhang, wohin der Vorläufer für uns hineingegangen ist, Jesus, der ein Hohepriester in Ewigkeit nach der Ordnung Melchisedeks geworden ist. Hebräer muss man immer wieder lesen, damit man es mehr und mehr versteht. Das haben wir, denke ich, schon erkannt. Auch diesen Text, dieser ist nicht ganz so einfach in manchen Bereichen. Aber wir starten mal eben mit dem einen ersten Punkt, im Glauben reifer werden. Das ist das Anliegen von dem Autor an die Hebräer. Er fängt so an: Deshalb wollen wir jetzt die Lektionen vom Anfang unseres Lebens mit Christus hinter uns lassen und im Glauben erwachsen werden. Wir müssen euch doch nicht immer wieder erklären, wie wichtig es ist, sich von toten religiösen Werken abzuwenden und an Gott zu glauben. Und er fügt da hinzu verschiedene Dinge, die da am Anfang gelehrt werden. Wir als Eltern, wir reagieren ziemlich stark, wenn wir merken, dass ein Kind sich nicht ganz so im gleichen Tempo entwickelt wie seine Altersgenossen. Ja, ihr denkt vielleicht, liebe Eltern, an eure Kinder, und der eine, der läuft einfach nicht, der geht noch nicht. Der ist jetzt schon 18 Monate, der Kerle, und er läuft einfach nicht. Und wir machen uns Sorgen und denken, was ist bloß los mit dem? Der wächst nicht gut vielleicht. Und es kommt dann schon irgendwann, aber wenn er krank ist, dann kann es sein, dass irgendetwas leidet. Und wir denken, das ist jetzt unnormal, ja? Er sollte doch auch wachsen. Und es sollte doch vorwärts gehen. Und das ist eigentlich die normale Entwicklung im Leben, dass wir als Säugling anfangen. Wir wachsen, wir gehen zur Schule, wir werden Teenagers und dann werden wir zu Männern und Frauen, wir werden erwachsen. Das ist eine ganz normale Entwicklung. Und der Johannes, der Apostel, er schreibt auch in seinem Brief an die Gemeinde. Und interessant, er verwendet diese drei Stufen. Er sagt: Ihr Kinder, ich schreibe an euch. Damit meint er vermutlich eben nicht nur Kinder vom Alter her, sondern die Gläubigen, die erst zum Glauben gekommen sind, die erste Schritte tun im Glauben. Und dann schreibt er an die Jünglinge, die Teenagers. Und dann schreibt er auch an die Väter, die eben so Säulen sind, Mütter und Väter in der christlichen Gemeinde. Und er hat irgendwelche Worte an sie. Er teilt auch unser Wachstum in diese Schritte. Und der Hebräerschreiber, er merkt, die Christen sind irgendwo in ihrer Entwicklung, in ihrer Beziehung zum Herrn, sind sie irgendwo stecken geblieben. Er sagt, ihr könntet schon lange Lehrer sein, zum Beispiel. Ihr könntet schon lange andere Menschen zu Christus führen oder so einen Unterschied machen in eurer Umgebung, aber ihr habt es immer noch nötig, dass man euch füttert, dass man eben wie ein Säugling Milch gibt und so. Alles so ganz einfach und simpel runterbröselt, damit ihr es gut nehmen könnt. Er merkt, irgendwo sind sie stecken geblieben. Ja, Gott sei Dank, sie stehen noch im Glauben. Ja? Die Rechtfertigung, die steht nicht zur Debatte hier. Sie sind Kinder Gottes und sie gehören zur Familie. Ja, das ist schön. Aber schade, sie sind irgendwo stecken geblieben. Sie sind ABC-Schütze von den Dingen, die man am Anfang lehrt. Man muss eben immer wieder die Grundwahrheiten vermitteln. Wie viele Menschen, die in der Gemeinde sind, sind noch Säuglingschristen. Und ich denke, das geht uns allen so. Wir überlegen jetzt so, wo bin ich, wo stehe ich? Bin ich eben Säuglingschrist oder bin ich Teenager, der ja, sich so oder so verhält? Ja, so komme ich mir manchmal auch vor. Oder bin ich zu einem Vater, eine Mutter geworden in Christus? Ich denke, wir werden es nie wirklich einschätzen können, wo wir sind. Das dürfen wir Gott überlassen. Aber ich denke, es ist gut, wenn wir ein Anliegen haben. Wir wollen reifer werden im Glauben. Da darf ein Ziel da sein. Manchmal ist das Ziel sehr hoch gesteckt und wir denken, wie ich erreiche das nie, so ein guter Vater zu sein. Aber das soll uns nicht so sehr beschäftigen. Wir dürfen einfach das Anliegen haben, zu wachsen. Zu Christusähnlichkeit eigentlich. Die Lehren vom Anfang, das sind die Grundlagen des Glaubens, dass Gott uns ihnen durch Jesus die Sünden vergeben hat. Dass es eben sinnlos ist, irgendwelche gute Taten vorweisen zu wollen, sondern wir haben das alles durch Gnade bekommen. Eben von der Taufe, von Handauflegung, ewigem Leben, das Gericht, alles so Basics im Glauben, die Grundlagen. Wir wollen das verlassen. Wir wollen den Glauben praktizieren, eben die Muskeln trainieren, die Muskeln des Glaubens und nicht nur Wissen aneignen. Und da hatte ich manchmal das Gefühl, in unserer Tätigkeit in Papua-Neuguinea, da gab es viele Kurse, da gab es viel, wo man eben in der Gemeinde tat, zu lehren. Und das war wichtig, natürlich. Aber, und die Leute gingen immer so gesegnet wieder zurück. Aber die Frage war, was wird wirklich angewandt? Das ist bei mir selber die Frage. Ja? Da ist so viel Wissen und unser Kopf ist mal so groß geworden und wir fallen fast um, weil das so schwer ist, der Kopf. Ja? Dieses Wissen soll ins Herz gehen. Ein starkes Vertrauen in unseren Herrn bewirken. Und eben in die Hände, in die Füße gehen, dass wir praktizieren, was wir gelernt haben. Dass es ankommt, dass wir eben zum Mannesalter, Frauenalter wachsen. Da geht es eben um Praktizieren. Manche denken, Reife im Glauben hat eben mit viel Bibelwissen zu tun oder möglichst wenig Fehler machen. Ich glaube, das ist ein bisschen falsch gedacht. Ich denke, hier liegt der Fokus ganz schnell auf uns gerichtet. Was ich tue oder wie ich bin oder so. Ja. Reif werden im Glauben sollte den Fokus mehr auf Christus lenken, wie wir es auch im Lied schon gesungen haben. Dass die Augen Jesus sehen. Und ich habe für mich, habe ich 8 Kennzeichen von Reife für mich so entdeckt. Und ich weiß nicht, was für euch Reife im Glaube bedeutet. Reife im Glauben, welche Kennzeichen könnten wir da auflisten? Ich möchte hier einfach ganz kurz diese 8 durchgehen. Und ihr werdet, oder ihr seht schon jetzt, es geht nicht darum, peinlichst darauf achten, dass ich alles richtig mache, sondern es geht darum, Vertrauen in Gott zu haben, wie ein Kind. Nicht kindisch zu sein, den Unterschied zu erkennen. Paulus sagt mal, ich habe abgelegt, was kindisch oder was eben die Anfangsdinge waren. Ich habe das abgelegt und ich wachse. Aber Vertrauen wie ein Kind. Kindische Dinge in meinem Leben sind, wenn ich eben nur auf meine Meinung beharre und ich bin geneigt zu streiten und so. Ja, das ist kindisch. Ich tat das ab. Die schauen eben nicht auf sich, ihr Können, ihr Wissen, ihre Frömmigkeit, sondern sie schauen auf Jesus. Sie ruhen in Gott, wie wir es in Hebräer Kapitel 4 gehört haben. Und in seiner Vergebung, das ist Reife im Glauben. Sie sind zur Ruhe gekommen. Aber natürlich, dieses Sehnen nach Wachstum ist da. Zweitens, abhängig von Gott. Und interessant ist, als normaler Mensch, eben der Säugling, Teenager und dann der Mann, das ist normal, dass wir unabhängiger werden. Als Kind abhängig von den Eltern, wir werden immer unabhängig. Wir haben unsere eigene Scheckkarte und verdienen selber und wohnen irgendwann selber. Und hoffentlich kommen wir nicht zum Papa und sagen, ja, ich brauche wieder was, sondern wir werden unabhängig. Aber im geistlichen Leben ist das auch so. Ich habe entdeckt, dass im geistlichen Leben ist es andersrum. Je länger wir mit Gott unterwegs sind, umso mehr merken wir, dass wir abhängig sind. War das nicht bei Mose auch so? Mit 40, ich schaffe das schon, ich nehme das Volk Israel aus Ägypten. Er hat es nicht geschafft. Und mit 80 sagt er, ich schaffe das nicht. Gott, nimm einen anderen. Abhängig von Gott. Und gerade da hat Gott ihn brauchen können. Sie kennen ihr Maß eben, Punkt 3. In Römer 12, da steht, wir sollen maßvoll von uns halten. Das ist Reife. Sie streben nicht nach Bestätigung und leben nicht von dem, was andere von ihnen denken. Sie stehen vor Gott und haben Maß für sich selber gefunden. Sie haben ein Urteils-, ein Unterscheidungsvermögen zwischen Gut und Böse. Das sagt auch die Bibel. Sie können eben unterscheiden und können gute Entscheidungen treffen. Das ist Reife im Glauben. Sie sind erfüllt vom Heiligen Geist. Was bedeutet das? Sie leben einfach im Wort, erfüllt vom Heiligen Geist. Und sie dienen dem Herrn. Sie haben keine, wie komme ich gerade so in den Himmel, Haltung, ja? Sondern sie haben eine Liebe zu Jesus und wollen ihn nicht betrüben. Sie sind eben gerettet, um dem Herrn zu dienen. Sechstens, sie sehen den Leib Christi. Ich denke, das ist ein wichtiger Punkt auch in unserer sehr stark oder überindividualisierten Gesellschaft. Sie denken nicht nur an sich selbst, was mir eben Spaß macht oder mir gut tut oder so und welche Gemeinde kann mir am meisten geben und so weiter, sondern sie denken an den Leib Christi. Was kann ich dazu beitragen, den Leib Christi aufzuerbauen? Sie lieben bedingungslos auch die Feinde, Dinge, die wir nicht tun können. Und da merken wir, da müssen wir kapitulieren und aufgeben. Das kann nur Jesus in uns, das kann nur der Heilige Geist in uns bewirken. Und so strahlen sie eigentlich so eine Freude und eine Hoffnung aus, auch im Leid. Und sie sind dankbare Menschen. Sie haben ein Gespür entwickelt für die echten Bedürfnisse des Nächsten. Und sie finden Befriedigung darin, auch so Liebesdienste, die manchmal auch verborgen sind, zu tun. Und der letzte, für mich ein Kennzeichen, sie haben einen festen Standpunkt. Das heißt nicht, dass die stur sind, aber sie haben gelernt, eben feste Speise zu sich zu nehmen. Sie sind auch durch manches Leid standhaft geworden. Das hat ihnen eine Tiefe gegeben im Leben. Und deshalb haben sie Geduld gelernt. Eben, das sind alles so Eigenschaften, wo wir denken, boah, das ist wirklich ein Superchrist vielleicht. Aber ihr merkt, das hat nicht mit Taten zu tun, sondern das hat mit einer Haltung, mit einer Einstellung, mit unserem Vertrauen, mit unserem Glauben zu tun. Und da möchte Gott, dass wir einfach wachsen, immer wieder wachsen. Und er schenkt das Wachstum. Manchmal merken wir es gar nicht. Ich denke, wenn wir einfach nah bei Gott sind, dann schenkt er dieses Wachstum. Von der Geduld werden wir im dritten Punkt noch was hören. Ich möchte hier noch auch Epheser 4 erwähnen, wo Paulus an die Epheser schreibt, mit dem Ziel eben, es sind verschiedene Leute in der Gemeinde eingesetzt mit verschiedenen Gaben, Apostel, Lehrer, Jugendmitarbeiter, die mit Kindern, alles Mögliche für Mitarbeiter, die da sind, mit dem Ziel, dass wir alle die Einheit im Glauben und in der Erkenntnis des Sohnes Gottes erreichen, dass wir zu mündigen Christen eben heranreifen und in die ganze Fülle hineinwachsen, die Christus in sich trägt. Dann sind wir keine unmündigen Kinder mehr, die sich vom Wind aller möglichen Lehren umtreiben lassen und wie Wellen hin und her geworfen werden. Dann fallen wir nicht mehr auf das falsche Spiel von Menschen herein, die andere hinterlistig in die Irre führen. Sie haben eben einen festen Stand gefunden. Kommen wir zum Zweiten. Wir haben jetzt gesehen, eben in der Reife wachsen, dass der Glaubende reifer wird und jetzt im Glauben standhalten. Wir werden sicher im Glauben. Und da kommen wir zu einem schwierigen Abschnitt. Vers 4 bis 6, da steht, denn eins steht fest, wenn Menschen schon einmal erleuchtet worden sind, wenn sie die gute Gabe des Himmels gekostet haben und Anteil am Wirken des Heiligen Geistes erhielten, wenn sie schon einen Vorgeschmack bekamen von dem guten Wort Gottes und den Kräften der kommenden Welt und sich dann doch wieder abgewendet haben, ist es unmöglich, sie wieder zur Änderung ihrer Einstellung zu bewegen. Denn sie nageln den Sohn Gottes praktisch noch einmal ins Kreuz und setzen ihn dem öffentlichen Spott aus. Was bedeutet das? Und ehrlich gesagt habe ich nicht eine abschließende Antwort. Und das darf man auch manchmal zugeben. Das ist eine schwierige Stelle und da gibt es unterschiedliche Auslegungen dafür. Und wir merken, das müssen wir auslegen. Wir kommen nicht umhin. Ja? Wir müssen dem auch eine Bedeutung geben. Manche Dinge sind ganz klar offensichtlich. Ja? Und manche meinen, wir nehmen es einfach, wie es steht. Ja, im Normalfall schon. Aber manche Dinge müssen ausgelegt werden. Ich gebe auch ein paar Beispiele. Jesus sagte, wir sollen einander die Füße waschen. Aber keiner von uns tut es beim anderen, außer ist vielleicht irgendein Fußpflege-Personal. Ja? Aber Jesus sagt, tut einander, so wie ich euch getan habe, wir waschen einander nicht die Füße. Was ist die Bedeutung, dass wir einander annehmen, einander vergeben, die Füße waschen? Oder Paulus schreibt an Timotheus, dass die Männer ihre Hände hochhalten sollen beim Beten. Das haben wir heute Morgen nicht getan. Aber die Bedeutung ist, wir ergeben uns Gott. Wir ehren ihn. Das war in dieser Zeit die normale Praxis der Männer, das zu tun. Wir müssen auslegen, was ist die Bedeutung? Oder ich habe heute Morgen auch niemanden gesehen, der dem anderen den Bruderkuss gab. Obwohl Paulus sagt, gebt einander den Bruderkuss, ja. Aber das bedeutet, Bedeutung ist, wir schätzen einander, wir heißen einander willkommen, wir lieben einander. Deshalb ist die Form nicht entscheidend, sondern eben die Bedeutung. Die Bedeutung ändert sich nie. Die Bedeutung eben entdecken. Und so kommen wir nicht umhin, an manchen Stellen zu ringen nach der richtigen Bedeutung. Und eben jetzt zu Vers 4 bis 6. Was will der Autor damit sagen? Da gibt es zwei Hauptrichtungen, die möchte ich ganz kurz vorstellen. Erstens mal sind das Leute, die nie wirklich gläubig waren. 1. Johannes Kapitel 2, Vers 19, das scheint das zu bestätigen. Das schreibt er, wenn sie von uns gewesen wären, wären sie nicht von uns gegangen. Ja? Da sind manche Leute gegangen aus der Gemeinde und er hat gesagt, die waren eigentlich nicht wirklich von uns. Manche sind überzeugt, wenn du einmal gerettet bist, dann kannst du nie mehr verloren gehen. Wir haben das auch unter uns Pastoren mal, hat uns beschäftigt und auch diskutiert und verschiedene Stellen angeschaut. Und es ist immer gut, wenn wir die ganze Schrift anschauen, nicht nur einen Vers rauspicken, um euch einfach auch da mitzunehmen, zu welchem Schluss sind wir gekommen. Wir vertreten eher die zweite Ansicht, die anderen eben, dass dies Christen sind, die dann aber mit der Zeit verhärtet wurden und ganz bewusst Jesus den Rücken gekehrt haben. Ich lese euch einfach vor, zu welchem Schluss wir da kamen, als Statement oder Zitat. Die erfahrene Errettung durch Jesus Christus kann nicht verloren werden, da Verlieren immer mit einer unbewussten Handlung darstellt. Die Errettung kann jedoch weggeworfen, verachtet und abgelehnt werden. Dies beinhaltet jedoch eine bewusste Entscheidung, vergleichbar mit der Scheidung einer Ehe. Jesus hält fest, er selbst möchte uns ans Ziel bringen. Dieses Wissen darf uns mit Freude erfüllen und die Wiederkunft von Jesus oder auf die Wiederkunft. Dies führt sicherlich nicht zu einem gleichgültigen Umgang mit Sünde, sondern zu einem Leben, welches aus Liebe zu Jesus alles meidet, was einer liebevollen Beziehung schadet. Deshalb lege ich schon gerne den Schwerpunkt oder das Gewicht auf die Sicherheit. Und man erlebt immer wieder Menschen, auch in der Seelsorge, die Zweifel haben, die kommen, ja, bin ich jetzt in dieser Kategorie vom verhärtet werden, kann ich überhaupt noch zurückkommen? Und die leiden darunter. Ja, ich lege gerne auf die Sicherheit das Gewicht. Die empfangene Gabe von Jesus einfach immer wieder anzunehmen. Können sie wirklich gar nicht mehr zurückkommen, jemand, der den Glauben verlässt? Ich denke, es gibt einfach keinen anderen Weg mehr, außer den Weg von Jesus. Das könnt ihr dann auch in Hebräer Kapitel 10 lesen, wo er sagt, es gibt kein anderes Opfer mehr. Nur das Opfer von Jesus, eben dieser eine einzige Weg. Oder was würdet ihr Menschen sagen, die eben befürchten, dass sie sich zu sehr von Gott abgewandt haben und jetzt gibt es kein Zurück mehr. Und die Angst haben oder eben keine Hoffnung mehr haben. Was würdet ihr ihnen sagen? Ich denke, schon allein diese Gedanken, dass sie eigentlich zurück wollen, ist schon ein Beweis, dass sie nicht verhärtet sind. Das ist so eine ähnliche Frage, wie habe ich die Sünde gegen den Heiligen Geist begangen oder nicht. Ja? Manche Menschen haben da viel Not wegen dieser Frage. Ganz einfach würde ich sagen, wenn ein Mensch das Evangelium ablehnt, dann hat er sich selber außerhalb von diesem Bereich der Vergebung von Gott außerhalb gestellt. Ihm kann tatsächlich nicht vergeben werden. Er hat sich selber dafür entschieden, sich außerhalb von diesem Bereich zu stellen. Ich denke, solange jemand lebt, besteht Hoffnung. dass ein Umdenken geschieht. Wie war das eigentlich mit dem verlorenen Sohn? Ja? Der ging weg vom Vater und er kam wieder zurück. Wir haben gesungen von diesen 99, die der Hirte stehen ließ, und er ging und suchte das eine und hat es zurückgebracht. War er nicht vorher bei der Herde? Also diese Hoffnung eben, solange jemand lebt und atmet, besteht Hoffnung, und wir wollen da weiter beten. Trotzdem denke ich, dass es ein bestimmtes Maß an Verhärtung gibt. Ich weiß nicht wo, aber irgendwo, wir lesen das von Pharao zum Beispiel, der nach 4 oder 5 Plagen in Ägypten, Gott gab ihm die Chance, sein Volk ziehen zu lassen, aber er hat sein Herz verhärtet. Und irgendwann war einfach genug. Oder Herodes, da haben wir ein paar Beispiele. Wir gehen zu Vers 7 und 8. Da beschreibt der Hebräer ein Stück Land, das eben eine wird bewässert durch den Regen und bringt Frucht, und das andere ist wüst, liegt wüst da. Wenn ein Stück Land durch häufigen Regen gut bewässert wird und nützliche Pflanzen für die wachsen lässt, die es bebaut haben, ist es von Gott gesegnet. Wenn es aber nichts als Dornen und Disteln hervorbringt, ist es unbrauchbar. Es zieht den Fluch Gottes auf sich und wird am Ende abgebrannt. Die Bibel verwendet oft so Gegensätze, auch in den Sprüchen. Licht, Finsternis und Jesus auch. Und auch hier genau. Der Garten, der gute Frucht bringt, weil er bewässert wird, und das andere Feld, das eben keine Ernte bringt. Ich habe in den Missionsvorträgen ab und zu von Philipp erzählt, der so einen Traum hatte. Er wuchs auf als Verbrecher, viel Alkohol getrunken, war viel betrunken, wusste, wie man mit einem Gewehr umgeht, ist oft den Gewehrkugeln der Polizei entkommen. Und es ging so weit, dass er fast seine Frau und seine Töchter umbrachte vor lauter Zorn. Er war jähzornig und auch im Suff, ja. Und dieses Erlebnis hat ihn zum Nachdenken gebracht. Und in dieser Nacht hatte er einen Traum. Und er sah ein sehr schönes Feld, so ein schönes Maisfeld wie im Bild oben. Aber gleichzeitig sah er auch ein abgebranntes, verwüstetes, so schwarz aussehendes Feld. Und es war, als ob Gott ihm sagen würde, dein Leben könnte so aussehen, fruchtbar, ein Segen für andere. Aber nein, es sieht so aus. Verbrannt, verwüstet, kaputt eigentlich. Und das bewirkte in ihm ein Umdenken. Er hat sein Leben dann diesem Herrn ausgeliefert, Jesus in sein Leben aufgenommen. Und er wurde total verändert. Seine Frau erkannte ihn nicht mehr. Er wollte heimkommen, sie hat gesagt, nee, du kommst nicht mehr heim, ist vorbei und so. Ich kenne dich, du hast schon oft versprochen, du lässt Alkohol und so, aber es klappt nie. Aber irgendwann hat sie gemerkt, er hat sich tatsächlich verändert. Auch sie ist Christin geworden. Sie gingen beide zur Bibelschule. Und heute wirkt er als hauptverantwortlicher Pastor für sehr viele Gemeinden in Papua-Neuguinea. Was Gott bewirken kann, dass unser Leben eben auch Frucht bringt. Manchmal lässt Gott auch Gericht zu uns, um uns zu reinigen. Um uns eben tiefer zu wachsen zu lassen. Dass eben die Frucht besser wächst. Dann kommen wir zu Vers 9, und hier bestätigt der Schreiber, dass diese Hebräer eben nicht solche sind, die abirren oder abschweifen, sondern er sagt, doch, wir sind trotz des Gesagten. Was wir eben gesagt haben als Warnung, ja, sagt er, überzeugt, liebe Geschwister, dass für euch der bessere Teil dieses Vergleichs zutrifft und eure Rettung keineswegs in Gefahr gestellt ist. Denn Gott ist eben nicht ungerecht. Er vergisst nicht, wie ihr ihm eure Liebe bewiesen und für ihn gearbeitet habt, indem ihr den anderen Gläubigen dientet und das noch immer tut. Eben, was euch angeht. Und jetzt vermittelt er viel Sicherheit, was euch angeht. Ihr seid nicht von dem verwüsteten Feld, von denen, die abirren, sondern ihr steht im Glauben. Auch wenn es noch zart ist, der Glaube, wenn es noch säuglingsmäßig ist, aber ihr wächst. Und deshalb haltet weiter fest am Glauben. Gott ist nicht ungerecht, Vers 10. In dieser Welt gibt es viel Ungerechtigkeit. Wenn man ein bisschen reinschaut in die Zeitung, in den Medien, in das, was einfach geschieht, Nicht nur weit weg, sondern auch in unserem Land, bis hin zu den Hohen. Viel Ungerechtigkeit, Korruption. Wer wird es einmal richten? Hier steht, Gott ist nicht ungerecht. Er ist gerecht. Und das tröstet mich, dass auch einmal die irgendwelche Mafiobosse oder irgendetwas, die vielleicht in diesem Leben durchwitschen und durchkommen, nie vor ein Gericht gestellt werden, sie werden einmal gerichtet. Jeder Mensch, er wird mal vor dem Gericht stehen. Und deshalb ist Gott eben der, der gerecht ist. Jeder muss mal gerade stehen für sein Leben. Aber gleichzeitig, dass Gott eben auch nichts vergisst und uns auch belohnt. Er ist gerecht. Viele Dinge, die Menschen gar nicht sehen. Ja? Das wird mal belohnt werden. Er ist ein Gott, der sieht, wie wir es für dieses Jahr immer wieder auch gesehen haben. Wir gehen zu Vers 11 und 12 und da sagt er, wir wünschen nur, dass jeder von euch diesen Eifer bis ans Ende beweist, damit ihr voller Zuversicht an der Hoffnung festhalten könnt. Dann werdet ihr auch nicht träge, sondern folgt dem Vorbild derer, die durch Glauben und Geduld empfingen, was Gott ihnen zugesagt hatte. Beim Thema Eifer, da denken wir oft an Extremismus vielleicht, ja. Thema Eifer oder Leidenschaft oder jemand, der ein bisschen übertrieben ist. Ja. Ich denke da gerne an Feuer. Geht es beim Thema Eifer um ein Zusammenreißen? Nein, es geht um das innere Anliegen. Paulus, er beschreibt es in Römer 12, seid brennend im Geist. Was bedeutet das? Ist gut, denke ich, wenn wir dem nachgehen. Brennend im Geist. Da geht es um diese Gemeinschaft, die eben mit Gott gelebt wird. Und ich habe für mich so die Frage gestellt, wie kann ich den Eifer für Gott bewahren oder eben neu anfachen, wenn er hier schreibt, wir wünschen, dass jeder von euch diesen Eifer bis ans Ende beweist. Wenn ich mich selber oft so als Versager fühle oder einfach schwach bin. Eben, es geht hier nicht um Zusammenreisen, sondern es geht darum, diese Gemeinschaft mit Gott leben zu lassen. Was kann meinen Eifer weiter erhalten, dieses Feuer, dass es brennt? Die klassische Antwort ist, Bibel lesen und beten. Ja, klar, auf jeden Fall. Aber es geht auch um Innehalten, aus dem Hamsterrad manchmal zu kommen, wo wir einfach so getrieben sind im Alltag. Innehalten. Uns mit Jesus beschäftigen, denke ich. Sein Leben, seine Liebe, sein Werk am Kreuz innehalten. Die Auferstehung von Jesus, das beflügelt uns immer wieder neu mit einer Liebe, mit einem Eifer für ihn. Oder eben Berichte zu lesen, zu hören über Gottes Wirken, wie eben gestern oder Dinge, die Gott tut in dieser Welt. Beschäftigt euch mit diesen Dingen. Verfolgte Christen, die durch Leiden gehen und trotzdem an Jesus festhalten, den Eifer zu bewahren. Ich habe letzte Woche einen Bericht gelesen von Alexei, der als Jude in Russland, in Jakutien, aufwuchs. Und durch viel Arbeitslosigkeit hat er mit den jungen Erwachsenen in seinem Umfeld, haben sie Autos geklaut und die zerlegt und dann die Teile verkauft, so haben sie ihr Leben so über Wasser gehalten. Er hat gewusst, das ist nicht recht, sie klauen Autos, bis eben die Polizei sie mal verfolgte und diesen gerast und wie es kommen musste, er hatte einen Unfall gebaut und er berichtet, das Lenkrad ist total kaputt gegangen, der Motorblock sogar ist kaputt gegangen und Totalschaden, dass er überhaupt überlebte, ein Wunder. Das hat stark zu ihm geredet. Und er kam dann ins Gefängnis und seine Mutter hatte eine Freundin, die ihr eine Bibel gab und gesagt, gib's dem Alexei. Und sie brachte es zu ihm und wusste nicht, wird es lesen oder nicht. Und er las die Geschichten von Jesus und hat sein Herz berührt, sodass er sein Leben Jesus gab. Ich will diesem Jesus folgen. Er kam dann aus dem Gefängnis, hat geheiratet, ging nach Israel, ist dort ausgewandert. Und hat dann dort gearbeitet, in einer Gemeinde mitgeholfen. Und heute ist er dort Pastor von einer messianischen Gemeinde in Israel. Berichte von eben, wie Menschen verändert werden. Paulus drückt seinen Eifer so aus. In Philipper 3, Vers 14, da schreibt er, ich laufe mit aller Kraft auf das Ziel zu, um den Siegespreis droben zu gewinnen, für den Gott uns durch Jesus Christus bestimmt hat. Und so bekräftigt jetzt der Hebräerschreiber ein Versprechen, das Gott gemacht hat. Er redet von einem Eid. Damals wurde ein Eid gemacht durch ein höheres Wesen oder ein etwas Höheres, das viel stärker ist, um eben den Eid oder dieses Versprechen zu bekräftigen. Und jetzt sagt er hier einfach, Gott hat es nicht nötig. Er ist ja der Höchste, er ist der Allmächtige. Er sagt es einfach und es ist so. In seinem Namen sagt er das. Und deshalb sagt Jesus in Matthäus 5, wir müssen nicht schwören oder sagen, hey, ich sage das wirklich echt wahr und so weiter. Ja. Unser Ja soll ein Ja sein. Und unser Nein soll ein Nein sein. Wir müssen das nicht noch mehr bekräftigen. Wir sollen vertrauenswürdige Menschen sein. Und so können wir uns 100% auf Gott verlassen. Das sagt ihr hier, Gott ist nicht ein Mensch, dass er lüge, weil wir Menschen doch viel lügen und täuschen. Gott nicht. Wenn er sagt, ich will dich nicht verlassen, noch von dir weichen, dann ist es 100% sicher. Wenn er sagt, dass er mir die Schuld vergibt, dann ist es 100% sicher. Ich kann mich darauf verlassen, mein ganzes Leben darauf bauen. Ich möchte zum Schluss kommen mit dem letzten Teil noch, dass wir eben auch im Glauben geduldig sind. Erstens im Glauben reifen, dann im Glauben standhalten und jetzt im Glauben geduldig sind. Und da bringt er den Vergleich von Abraham. In Vers 15, Abraham erwartete geduldig. Der hat eine Eselsgeduld. Ja. Stellen wir uns das mal vor. 25 Jahre wartete er. Von diesem Augenblick, als er die Sterne sah und Gott sagt, schau mal in die Sterne, ich werde deinen Nachkommen so reich, so zahlreich machen wie der Sand am Meer. Und Sarai, wie alt war sie damals? 65. Er hat vielleicht abgewogen, kann es sein, gab es schon mal eine Frau mit 65, die ein Kind gebar? Ziemlich unmöglich, Gott, wie machst du das? Die Jahre vergingen, 70 wurde sie. 80 wurde sie, ja, nee, das ist wirklich vorbei. Und wir kennen die Geschichte, ja, Abraham, er sucht sich einen Weg und da müssen wir ihm nichts nachstellen irgendwo. Ja, er hat gedacht, ich muss Gott vielleicht irgendwie nachhelfen. Das denke ich manchmal auch. Hey Gott, wie kann ich dir nachhelfen? Und Gott sagt, Geduld. Wo fällt es mir am schwersten, geduldig zu sein, wenn ich eben bete und ich möchte etwas Gutes, ja, dass jemand zum Glauben kommt oder dass ich möchte etwas, das eben Wunder sehen und es kommt ein. Vielleicht eine Heilung und es kommt einfach nicht. Geduldig warten und zu akzeptieren, Gott, ich weiß, du machst keine Fehler, du kommst nie zu spät. Und dieses Vertrauen hatte eigentlich Abraham. Wir sehen es als damals, als er seinen Sohn auf diesen Hügel Moria, übrigens bei Jerusalem, ja, so ein Zufall, dass es bei Golgatha stattfand, musste er seinen Sohn umbringen. Schrecklich, wie Gott das verlangt. Aber eigentlich ging es nicht um Isaac. Aber es steht in Hebräer 11, Abraham hatte sogar so ein Glaube, so ein Vertrauen. Er sagte, selbst wenn er ihn umbringt, Gott kann ihn wieder zum Leben erwecken. So ein Glaube hatte Abraham. Oder so ein Vertrauen. Es ging nicht um einen großen Glauben, sondern eben ein Glaube, ein Vertrauen an diesen großen Gott. Und so musste er warten, bis er selber 100-jährig war und Sarah 90. Und da wurde sie schwanger. Krass. Tatsächlich, Gott hält sein Wort. Unmögliche Situation und Gott macht etwas möglich. Nun ein kleines Beispiel noch von Gideon. Ja. Das Verhältnis war, die Feinde haben sie bedrängt, die Israeliten, und das Verhältnis war 1:4. Eigentlich unmöglich, geht nicht. Und Gott sagt, ihr seid noch zu viel. Das kann ich wirklich nicht ernst meinen, Gott. Und sie reduzieren, jetzt ist das Verhältnis 1:13 und Gott sagt, ihr seid immer noch zu viel. Denn wenn ihr siegen würdet, dann könnt ihr sagen, wir haben es gut gemacht. Und dann war am Schluss das Verhältnis 1:450. Jetzt ist wirklich Hopf und Malz verloren. Ja. Das geht nicht. Genau das wollte Gott erreichen. So eine unmögliche Situation.
Gott, was er sagt, das verspricht, das hält er. Das liegt in seiner Natur, Vers 17. Und im Vers 18, Gott kann nicht lügen. Nicht wie Menschen, auf die wir uns eben manchmal nicht so verlassen können. Und wenn wir uns auf Menschen verlassen, mit allem Möglichen, auf Versicherungen, alles gute Dinge, ja, aber ganzer Verlass ist es wirklich nicht, dann steht unser Leben auf Treibsand. Wie der Mann, der sein Haus auf Sand baute. Aber wir haben in Christus eine Hoffnung. Auch wenn das Leben schwer ist manchmal. Eine Hoffnung, die über den Tod hinausgeht. Eine Hoffnung, die eben auch Verstehungshoffnung bedeutet. In dieser Hoffnung stehen wir, wie der Vers, den wir am Anfang gelesen haben. Durch die Auferstehung von Jesus haben wir diese Hoffnung. Und so haben wir, wie Hebräer Kapitel 6, Vers 19 sagt, in ihr haben wir einen sicheren und festen Anker, der uns mit dem Innersten des himmlischen Heiligtums verbindet. Ein Anker, der eben festhält. Und da kann der Sturm kommen, das Schiff bewegt sich nicht. Das hält dieser Anker, der bis ins Heiligtum hineingeht. Eben. Und das ist wieder der Weg, der einzige Weg Jesus nämlich, der Vorhang im Tempel, der zerriss, als Jesus gekreuzigt wurde. Um zu zeigen, hier ist der Weg durch das äußere Tor. Und ich habe irgendwo gehört, dass Rabbis erzählt haben, ich weiß nicht, wie ihr habt es recherchiert, aber nirgends wirklich gefunden, aber die sagten, das äußere Tor heißt der Weg und das mittlere Tor zum Heiligtum heißt die Wahrheit und das letzte zum Allerheiligsten heißt das Leben. Finde ich spannend, ja. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Es geht ins Allerheiligste, eben dort, wo man Gott begegnet. Und dieser Weg ist jetzt frei durch Jesus Christus. Er ist der einzige Weg und dahin dürfen wir gehen durch Jesus, eben der bessere Glaube. Wir müssen nicht abirren, wankelmütig werden, sondern wir dürfen uns festhalten an diesen besseren Glauben, Jesus, der vergibt, der rettet, der neues Leben schenkt, ein neues Herz, einen neuen Geist uns gibt, der Sieg schenkt und durchträgt. Dieser Glaube, an den wollen wir weiter festhalten. Ich möchte noch beten zum Abschluss. Vater im Himmel, vielen Dank für dein Wort, das uns immer wieder neu ermutigt und stärkt. Und wie auch die Christen damals auferbaut worden sind, dass sie eben nicht solche sind, die abirren und weggehen, sondern dass sie Leute sind, die weiter wachsen. Und das darf auch uns Anliegen sein, in unserem Alltag, wo wir stehen, dass wir einfach nah bei dir bleiben, mit dir leben, dass wir Menschen sind, die ein Leben leben, das Segen ausbreitet. Schenkt uns da auch offene Augen, wo wir sind, am Arbeitsplatz, in der Familie, wo wir einfach Segen sein können für andere und andere Menschen auf diesem Weg mit einladen und mitnehmen. Danke, dass dein Segen uns begleitet, auch in dieser Woche. Amen.